Für die, die mich nicht kennen, sage ich noch zwei, drei Takte zu mir. Joe Fischle ist mein Name, haben wir schon gehört. Zu mir gehört noch die Rebecca, meine Frau, und dann unsere drei Kinder. Der Kleinste ist anderthalb, der ist ganz goldig. Und die anderen beiden, die sind vier und fünfeinhalb, die sind manchmal auch goldig und ansonsten auch ganz gut anstrengend. Ich habe gedacht, wenn Sie, Sie konnten leider nicht mitkommen heute, aber wenn die dabei gewesen wären, am Anfang wäre es nicht so schön ruhig gewesen, wie es jetzt ruhig war hier bei euch. Da sind wir noch ein bisschen dran am Arbeiten. Genau, ich bin in Ditzingen in der Süddeutschen Gemeinschaft als Pastor angestellt, komme aber ursprünglich hier aus Ludwigsburg, auch aus der Süddeutschen Gemeinschaft, was jetzt Evangelische Seestraßengemeinde heißt. Und wir hatten damals schon so eine gute Zusammenarbeit zwischen den Gemeinden. Das fand ich damals toll und ich denke, das ist heute noch toll hier in Ludwigsburg. Und es ist immer so, besonders dieses Pro Christ 93, was ich im Kopf habe, wo ich euch als Gemeinde so kennengelernt habe. Und ich finde erstaunlich, das wäre nächstes Jahr schon 25 Jahre, also schon eine ganz schön lange Zeit, wo wir uns kennen. Und besondere Freundschaft verbindet mich mit dem Carsten. Wir machen so einmal im Monat so eine Gebetszweierschaft. Das ist echt eine tolle Sache und zeigt so, wie schön das einfach ist, auch diese guten Verbindungen unter den Gemeinden, was Gutes daraus entstehen kann. Genau, und heute soll es um 1. Mose 4 gehen, um Kain und Abel. Sehr bekannte Geschichte, sehr bekannte Sache, aber mir ging es auch nochmal so, wie es der Erik gerade gesagt hat, als ich mich damit beschäftigt habe, habe ich wieder gemerkt, wie viel wir daraus lernen können, aus diesen Dingen, die wir eigentlich schon lange kennen. Und ich lese uns zuerst die Verse 1 bis 5 vor. Ich habe heute ausnahmsweise die Elberfelder Übersetzung. Die habe ich selten so beim Predigen. Ich finde die sehr gut, aber beim Predigen nehme ich sie selten. Aber heute fand ich die für die Predigt ganz, ganz gut und angebracht. Es geht los und der Mensch, da steht im Hebräischen Adam. Adam heißt einfach Mensch und ist gleichzeitig dann auch der Name für den ersten Menschen. Also der Mensch Adam erkannte seine Frau und sie wurde schwanger und gebar Kain. Und sie sagte, ich habe einen Mann hervorgebracht mit dem Herrn, und sie gebar noch einmal, und zwar seinen Bruder, den Abel, und Abel wurde ein Schafhirt, Kain aber wurde ein Ackerbauer. Und es geschah nach einiger Zeit, da brachte Kain von den Früchten des Ackerbodens dem Herrn eine Opfergabe, und Abel auch er brachte von den Erstlingen seiner Herde und von ihrem Fett, und der Herr blickte auf Abel und auf seine Opfergabe, aber auf Kain und auf seine Opfergabe blickte er nicht. Da wurde Kain sehr zornig und sein Gesicht senkte sich. Zuerst, es geht los mit diesem, ich musste da als Jugendlicher immer schmunzeln, der Mensch erkannte seine Frau und sie wurde schwanger. Das hört sich ja schon ein bisschen witzig an, oder erkennt die Frau und sie wird schwanger. Und wir wissen, es geht dabei schlicht und ergreifend darum, dass die beiden Geschlechtsverkehr miteinander hatten. Aber ich habe das jetzt so kapiert, es gibt ja im Hebräischen durchaus unterschiedliche Worte. Wenn man ein, zwei Kapitel später gucken würde, da wird von den Gottessöhnen und den Menschentöchtern berichtet, so ein bisschen spannend auch, wer diese Gottessöhne sind und so. Aber das ist jetzt nicht so entscheidend. Auf jeden Fall heißt es da, diese Gottessöhne gingen ein zu den Menschentöchtern. Und die nahmen sich, welches sie wollten, also es irgendwie auch so Polygamie, viele Frauen und so weiter, und sie gingen ein zu den Menschentöchtern und dann gebaren die ihnen Kinder. Und dieses Eingehen, das ist einfach so das Wort für Sex, also einfach so die Sache an sich. Aber dieses Erkennen, was hier steht, da steckt viel mehr noch drin. Da steckt es drin, dass es eben nicht nur um den Geschlechtsverkehr an sich geht, sondern dass es bei Sexualität um viel mehr geht. Um das, dass zwei Menschen sich lieben, sich erkennen, spüren, was das für ein großartiges Gegenüber ist, was Gott einem da gegeben hat, also das Erkennen. Und dann die Sexualität so als Höhepunkt dieser ganzen Sache kommt. Und von daher hat mich es gefreut. Wir sehen das überhaupt, oder ich glaube, es ist uns klar, Gott hat ja nichts gegen Sexualität, ganz im Gegenteil, er hat sie erfunden. Hans-Peter Reuer hat mal gesagt, wir würden gar nicht auf so eine tolle Idee kommen. Das ist so eine typische Idee Gottes, was ganz Tolles. Aber es gilt eben, das im richtigen Rahmen zu leben. Im Rahmen der Ehe, wo es eben nicht nur einfach um Geschlechtsverkehr geht, sondern um dieses Ganze, um diese Liebe zweier Menschen zueinander. Also auf jeden Fall, die Eva wird schwanger, bekommt den Kain und dann nachher nochmal den Abel. Und dann kommt diese Sache, beide bringen eine Opfergabe. Und zwar davor haben wir gelesen, was die beide für einen Beruf ergreifen. Der eine wird ein Ackermann, der andere Viehzüchter, so. Jetzt nicht sonderlich erstaunlich, ja, dass da jetzt niemand in die Computerbranche geht oder Autobau oder so. Klar, am Anfang der Zeit gab es halt die Landwirtschaft, aber trotzdem der eine, so der Ackerbau, der andere die Viehzucht. Und so bringt auch jeder eben das als Opfer dar, mit was er zu tun hat. Der Abel, er opfert von den Erstlingen seiner Herde, also so die ersten Tiere seiner Herde, die Erstgeborenen, und von ihrem Fett. Das Fett, das war was Gutes. Heute ein bisschen anders besetzt, gell? Wir sind nicht so die großen Freunde vom Fett meistens, aber da war das so das Beste. Und der Kain, er bringt eben von den Früchten des Feldes. Und dann kommt diese seltsame Sache, dass Gott das Opfer von Abel anschaut, aber das von Kain nicht. Und darüber wird der Kain zornig, senkt seinen Blick und ich weiß nicht, wie es euch da geht, aber man fragt sich doch automatisch, warum ist das denn so? Warum schaut Gott das Opfer von Abel an? Ich würde vielleicht sagen, naja, Abel, das ist grundsätzlich so geistlich, gell? Gemeint in der Abelstraße, so, das ist natürlich das Gute, das schaut Gott an. Und Kain, das ist nicht so, das ist keine gute Sache. Nein, also Frage, warum hat Gott das Opfer von Abel angeschaut und das von Kain nicht? Warum hat er das eine gerne angenommen und das andere nicht? Und ich habe mir gedacht, ich brauche mir die Frage nicht allein stellen, sondern ich stelle sie einfach euch. Und wir wollen uns so kurz Zeit nehmen, zwei, drei, vier Leute zusammen. Unterhaltet euch einfach mal drüber, was ihr denkt. Warum hat Gott das eine Opfer angenommen und das andere nicht? Ich sage gleich dazu, es steht hier nicht dabei, warum es so war. Also deswegen gibt es auch nicht unbedingt so ein richtig oder falsch. Aber vielleicht sagt ihr doch, naja, da ist im Text schon irgendwie ein Hinweis drauf, warum das so ist und warum nicht. Und ich weiß nicht, ob vielleicht ist es für den einen oder anderen ein bisschen ungewöhnlich, so sich hier kurz zu unterhalten. Aber probiert es einfach mal aus. Und wenn es dann nachher zwei, drei Gruppen gibt, die vielleicht mutig noch sagen, auf was sie gekommen sind, dann ist das auch toll, da gehen wir kurz mit dem Mikro durch, aber es muss niemand sagen. Aber es ist einfach so kurze Zeit, wo ihr euch da so ein paar Leute immer zusammendrehen könnt und überlegen könnt, wie ist das wohl. So, ihr dürft so langsam schon wieder zum Schluss kommen. Wahrscheinlich seid ihr jetzt gerade so richtig warm geworden, aber wir machen schon wieder so langsam Schluss. Gibt es zwei, drei, die uns sagen, was ihr gedacht habt? So, was könnte der Grund sein? Ja, wir machen es kurz hier durchs Mikro, genau, dann. Vielen Dank.
Also wir haben festgestellt, dass Abel eben den Erstling seiner Herde gebracht hat, also das Beste, und dass vielleicht Gott es deswegen angeguckt hat. Und Kain hat halt ja ein bisschen Obst gebracht, also auch nicht, aber ja, vielleicht war die Herzenshaltung da drin eine andere, weil der eine das Beste gebracht hat und Gott hat es gesehen.
Vielen Dank. Gibt es weitere Gedanken?
Er ist ja zornig, also das heißt, ich habe mich gefragt, wenn man die richtige Herzenshaltung hat, dann was nicht angenommen wird, ob man dann mit Zorn reagiert oder eher mit Enttäuschung oder ob er möglicherweise eine falsche Einstellung hatte, Gott nimmt das Opfer nicht an und dann regt er sich auf, weil er ja eigentlich geopfert hat, aber es wird nicht angenommen.
Mhm. Vielen Dank. Ja, danke. Bitte dir noch.
Ja, wir hatten noch den Gedanken, dass es ja beim Opfer um ein Tier geht und ein Blut, das vergossen wird, einerseits, aber andererseits hat man uns dann wieder gefragt, woher hätte der Abel und der Kain das wissen sollen? Aber das war noch ein Gedanke, der so im Raum stand, ohne jetzt genau die Erklärung im Einzelnen zu haben.
Ja. Super, tatsächlich gibt es so diese eigentlich zwei Erklärungsmöglichkeiten. Wie gesagt, das steht hier ja nicht dabei, aber manche sagen, es ist tatsächlich so, dass bei einem Opfer Blut vergossen werden muss. Zum Beispiel im Hebräerbrief steht es so drin, da ist auch von den Opfern die Rede. Jetzt haben wir hier einen Hänger. Kannst du mir kurz hinten weiter? Ich hab's an. Aber es will nicht weiter. Super, genau. Also in Hebräer 9, da heißt es, es wird fast alles mit Blut gereinigt nach dem Gesetz und ohne Blutvergießen geschieht keine Vergebung. Das ist, man müsste jetzt das ganze Kapitel so sehen, da geht es um diese Opfer und eben und um Jesus, der sich dann für uns geopfert hat. Und so sagen manche, ja, der Kain hat eben kein Tier geopfert und so konnte keine Vergebung geschehen. Allerdings will ich dazu sagen, wir wissen ja nicht unbedingt, ob es jetzt um ein Schuldopfer ging oder vielleicht einfach auch um ein Dank- und Lobopfer, weil wir durchaus schon in der Bibel sehen, dass es auch diese Opfer gab von Früchten des Feldes. 3. Mose zum Beispiel heißt es, willst du aber ein Speisopfer dem Herrn darbringen von den ersten Früchten, so sollst du Ähren am Feuer rösten, die Körner zerstoßen und darbringen als das Speisopfer deiner ersten Früchte. Und sollst Öl darauf tun und Weihrauch darauf legen, das ist ein Speisopfer. Und geht noch so weiter. Aber das gab es also durchaus auch, diese Speisopfer von den ersten Früchten. Und dann muss man es noch dazu sagen, in der Tat, diese ganzen Opferbestimmungen, die gab es damals ja bei Kain und Abel jetzt noch gar nicht, sei denn Gott hätte es mündlich schon weitergegeben, das könnte sein. Aber wenn es Gott also mündlich schon weitergegeben hat, dann es gab auch diese Möglichkeit des Speiseopfers. Von daher diese andere Auslegungsmöglichkeit ist tatsächlich die, dass es vielleicht diese unterschiedliche Herzenshaltung war oder dass sie eine unterschiedliche Herzenshaltung hatten. Der eine tatsächlich die besten Dinge gab und der andere irgendwas. Weil das ist zumindest so ein kleiner Hinweis, dass da eben steht beim Abel, dass er von diesen Erstlingen seiner Herde und von ihrem Fett gab. Ich habe schon gesagt, das Fett war was Gutes und die Erstlinge, das waren eben die erstgeborenen Tiere. Das heißt, es waren nicht irgendwie so die letzten, die halt noch übrig waren, die man dann noch Gott opfern konnte, sondern das waren die ersten und damit die besten. Und auch bei diesem Speisopfer, was ich gerade vorgelesen habe, da sagt Gott auch, bring die Erstlinge deiner Früchte. Also auch das Erste, nicht das, was irgendwie übrig ist, sondern das Erste. Und von daher, mir liegt zumindest diese zweite Auslegung auch näher. Und ohne jetzt sagen zu wollen, dass das eindeutig das ist, möchte ich uns trotzdem das sagen, lasst uns für Gott das Beste bringen. Lasst uns nicht irgendwie nur irgendwas bringen, sondern gib das Beste für Gott. Überhaupt, Gott will in unserem Leben nicht irgendwie so ein nettes Add-on sein, so ein netter Zusatz, wo man sagt, naja, also es geht mir ja gut, ich habe eine gute Arbeit und ich lebe hier im sicheren Deutschland und so und dies und das alles ganz gut und jetzt passt Gott auch noch mit dazu, wenn es mir mal schlecht geht, kann ich zu ihm beten und so, sondern nein, Gott möchte nicht einfach so ein Zusatz sein, sondern er möchte der Erste sein in unserem Leben und er möchte, dass wir sagen, hey Gott, du bist so großartig, dass wir überhaupt eine Freundschaft mit dir haben dürfen, ist der Hammer. Und deswegen bekommst du auch den ersten Platz, die erste Stelle in meinem Leben. Gib das Beste für Gott. Mir ging es im Studium so, da hatte ich recht wenig Geld zur Verfügung, aber es war mir wichtig zu sagen, ich spende diese 10% von diesem wenigen Geld, die möchte ich spenden. Und dann war das an der Stelle schon so, dass ich mir sagen musste oder gesagt habe, ich will es gleich spenden, wenn das Geld reinkommt. Also gleich das Erste soll weggehen und nicht erst am Ende des Monats, wenn da noch was übrig ist, will ich es spenden, sondern gleich am Anfang. Das kann so sein, dass das beim einen und anderen das Beste für Gott ist, dass man sagt, ich muss gleich als Erstes es geben. Aber vielleicht sind es auch andere Dinge. Mittlerweile, ich mache das nach wie vor so, dass das Geld gleich weggeht, aber es ist jetzt auch nicht mehr ganz so eng mit dem Geld. Viel schwieriger ist es, wenn es um die Zeit geht. Eigentlich möchte ich jeden Tag Zeit mit Gott verbringen, irgendwie, wo ich in der Bibel lese und bete und so. Und ich merke, es funktioniert dann, wenn ich das gleich am Morgen mache, in dieser ersten Zeit, die ich habe, und die auch die beste Zeit ist für mich, wo ich am effektivsten auch Dinge irgendwie wegarbeiten kann. Aber jetzt gilt es für mich, diese Zeit Gott zu geben und nicht zu sagen, naja, jetzt mache ich erstmal alle anderen Dinge und dann irgendwann im Laufe des Tages schiebe ich es mal rein, weil dann klappt es meistens erst eh nicht. Bei anderen geht es vielleicht, aber bei mir geht es nicht und dann bin ich da herausgefordert zu sagen, ja, ich möchte das Beste Gott geben und ich kann da noch viel dazulernen. Also ich predige da ganz mir selber auch. Wir lesen weiter. Der Kain wurde zornig und senkt den Blick. Wir merken dabei auch diese Herzenshaltung. Er ist da wirklich nicht der, der dann da irgendwie locker drüber weggehen kann oder so. Und der Herr sprach zu Kain, warum bist du zornig und warum hat sich dein Gesicht gesenkt? Ist es nicht so, wenn du recht tust, erhebt es sich, wenn du aber nicht recht tust, lagert die Sünde vor der Tür und nach dir wird ihr Verlangen sein, du aber sollst über sie herrschen. Du aber sollst über sie herrschen. Über wen? Dürfen wir herrschen? Über die Sünde. Also es ist toll, wir dürfen herrschen. Ja? Es ist, kommt nur darauf an, über was? Über die Sünde. Und das fand ich echt interessant, das war mir noch nie so bewusst, dass Gott hier sagt, du sollst über die Sünde herrschen. Weil das bedeutet ja so viel, dass es die Sünde gibt und dass es Versuchung gibt und die Sünde versucht, uns einzufangen. Das ist so. Das ist seit dem Kapitel davor, seit Adam und Eva so, und das wird man nicht abstellen können, solange wir hier in dieser Welt sind. Aber wir sollen über die Sünde herrschen. Das, was Gott zu Kain sagt, das gilt natürlich für uns genauso. Wie sieht es aber konkret aus, über die Sünde zu herrschen? Ich meine, hier bei Kain sehen wir, wie das gehen könnte. Weil er senkt finster den Blick und wir wissen auch, wie es weitergeht. Er hat diese schlechten Gedanken im Kopf. Aber jetzt kriegt er ja eine Riesenchance, weil Gott redet in sein Leben hinein. Er hinterfragt ihn, warum bist du so zornig und so. Und das ist die große Chance für den Kain, umzudenken. Das große Dilemma ist, dass er es nicht tut. Aber er hat hier diese Chance. Und ich glaube, bei uns ist es das Gleiche, über die Sünde herrschen hat viel damit zu tun, dass wir auf Gottes Stimme hören. Manchmal ist es eine sehr leise Stimme bei Gott. Manchmal, ich glaube hier der Kain, der hatte schon dieses Vorrecht, dass er Gott klar und deutlich gehört hat. Und bei uns ist es oft so, dass wir erstmal innehalten müssen, um kurz ruhig zu sein und Gott zu hören. Aber wenn wir uns das mitnehmen können, in diesen heiklen Situationen will ich kurz innehalten, auf Gott hören und dann umdenken und das Richtige tun. Was macht der Kain? Und Kain sprach zu seinem Bruder Abel, und es geschah, als sie auf dem Feld waren, da erhob sich Kain gegen seinen Bruder Abel und erschlug ihn. Chance verpasst. Der Kain geht gar nicht darauf ein, auf das, was Gott sagt, sondern einfach der nächste Vers sagt, der Kain und Abel, die gehen aufs Feld und der Kain erschlägt den Abel. Mich hat das ein bisschen an unsere Kinder erinnert. Und also, das muss nicht falsch verstehen, wir haben wirklich tolle Kinder. Aber zumindest die zwei größeren, die sind schon ordentlich anstrengend oft. Und dann gibt es manchmal diese Situationen, und ich glaube, das kennen alle Eltern, man merkt schon, dass sie was Dummes machen wollen. Da will die eine was Dummes der anderen sagen, irgendwie die andere ärgern, und man sagt, sag's nicht, sei ruhig, weil wenn du sie ärgerst, dann ärgert sie dich und dann habt ihr euch in den Haaren und am Schluss ist alles doof. Aber was macht sie? Natürlich sagt sie das und ärgert die andere. Und es kommt genauso, die andere ärgert sie und am Schluss haben sie sich in den Haaren und alles ist doof. Und ich sage mir, hättet ihr doch auf mich gehört? Manometer, ich habe es euch noch gesagt, aber nein, ihr habt halt nicht gehört. Und beim Predigtvorbereiten habe ich mir gedacht, ich glaube, ich muss gar nicht zu meinen Kindern gehen, sondern ich kann bei mir stehen bleiben, weil wie oft geht's Gott vielleicht mit mir genauso? Dass er mir eigentlich was sagen möchte, aber ich höre nicht auf ihn. Vielleicht in einer erhitzten Diskussion, wo so ein Wort das andere gibt, dass er mir sagen möchte, Joe, sei einfach ruhig, sag's nicht. Aber ich sag's halt doch. Und dann gibt's das andere Wort und das und am Schluss ist alles doof und Gott wird sich sagen, oh Mann, hättest du doch auf mich gehört. Oder vielleicht sind es irgendwelche andere Situationen, aber das ist so dieser Punkt, Herrscher über die Sünde, dass wir vielleicht gerade in so einer erhitzten Diskussion kurz innehalten, auf Gott hören, umdenken und das tun, was Gott möchte. Oder wie gesagt, ihr kennt die Situation bei euch, innehalten, auf die leise Stimme Gottes hören und das Richtige tun. Herrscher über die Sünde, ich glaube, wir sehen hier bei Kain noch ein anderes Ding, was wir von ihm lernen können. Das Gute ist ja immer, dass wir auch von schlechten Beispielen lernen können. Und hier, der Kain ist ein schlechtes Beispiel. Was war denn eigentlich sein Problem? Warum kam es zu diesem Mord an seinem Bruder? Sein Problem war doch schlicht und ergreifend das, dass er neidisch war. Gott hat das Opfer von Abel angesehen, aber nicht das von ihm. Also war er neidisch. Und das ist ja menschlich völlig verständlich. Aber wie hätte er es denn besser machen können? Also richtig gut wäre es doch gewesen, wenn er gesagt hätte, oh, mein Opfer wurde nicht angenommen, aber das vom Abel. Hey, der Abel ist mein toller Bruder. Ich freue mich für den Abel. Das ist doch toll, dass Gott das Opfer vom Abel angenommen hat. Also wäre schon krass, gell? Aber wenn er es so gemacht hätte, dann wäre es nicht zu dem ganzen Schlechten gekommen. Und er hätte jetzt ja auch noch die Chance gehabt, Gott zu fragen, zu sagen, Gott, du hast jetzt das Opfer von Abel angenommen, meins nicht. Ich möchte dazulernen, warum ist es so? Ich möchte es nächstes Mal besser machen, wenn ich was besser machen kann. Aber auf jeden Fall, das ursprüngliche Problem ist der Neid. Das ist die erste Sünde und die zieht die nächste Sünde nach sich, den Mord. Und das zieht wieder eine Sünde nach sich, wird man nachher noch sehen, eine Lüge direkt ins Gesicht Gottes. Eine Sünde zieht die andere nach sich. Und hätte er bei der ersten gestoppt, dann wäre es besser gegangen. Und wie ich es gerade schon gesagt habe, das ist schon heftig schwierig, einem anderen das Gute zu gönnen. Aber es ist wirklich viel besser, als neidisch zu sein. Also manchmal fällt es uns vielleicht leichter. Ich habe so gedacht, naja, wenn ich im Hof des Nachbarn einen tollen Porsche sehe und ich fahre halt mit einem VW Caddy rum, da denke ich mir, naja, so ein Porsche ist schon auch toll. Aber da habe ich nicht so das Problem, da kann ich mir sagen, okay, der hat halt einen anderen Job und so weiter, arbeitet vielleicht sogar bei Porsche, der kann von mir aus gerne auch einen Porsche fahren. Aber da gibt es andere Dinge, ich habe mir gedacht, zum Beispiel junger Mann ist verliebt in eine tolle Frau und jetzt befreundet die sich mit jemand anderem. Und dann zu sagen, ich gönn's dem anderen, das ist schon heftig schwierig, wo man einfach selber total enttäuscht ist. Aber trotzdem auch da ist es allemal besser als neidisch zu sein, weil damit geht es einem ja auch nicht besser. Und in so einer Situation, glaube ich, kann man es vielleicht nicht gleich sagen, ja, ich gönn's dem anderen, aber man kann vielleicht trotzdem sagen, Gott, jetzt bitte ich dich, dass du auch mir Gutes gibst. Und da darf man ja gern drum bitten. Ich bitte dich, dass ich auch eine liebe Frau bekomme. Und hilf mir, dass ich es dem anderen gönnen kann. Also das ist allemal besser. Und so kann auch wieder jeder das für sich einsetzen. Beim anderen sind es vielleicht die Kinder, die andere bekommen können und man selber nicht. Und das ist heftig schwierig. Aber es ist allemal besser, es den anderen zu gönnen, als neidisch zu sein. Und was es auch immer noch sein kann. Herrsche über die Sünde. Ich meine, es hat auf jeden Fall damit zu tun, dass wir dem Neid begegnen, indem wir anderen etwas gönnen. Vor zwei Tagen habe ich ein tolles, positives Beispiel dafür erlebt. Und zwar durfte ich bei einer Absolvierungsfeier dabei sein in Bad Liebenzell bei unserem theologischen Seminar. Und da waren viele schöne Programmpunkte und unter anderem dann diese Übergabe der Urkunden. Und jeder Student hat so vom Rektor die Urkunde überreicht bekommen. Und bei einer Person ging der Rektor dann extra kurz ans Mikro und sagte, also zu dem muss ich jetzt noch was sagen. Und zwar, das ist der Klassenbeste. Er hat mit fast nur Einser abgeschlossen und wirklich hervorragende Leistung, also ganz toll und so. Und ich dachte, ah, das ist jetzt schön für ihn, aber es ist ziemlich doof für alle anderen Absolventen, die da noch sitzen. Zumindest so ein bisschen heikel fand ich es schon. Aber in dem Moment ist die ganze Klasse aufgestanden, also die ganzen anderen, die da absolviert haben, und haben geklatscht und gejubelt und haben nicht so richtig gefeiert. Und das fand ich super, weil da hat man gesehen, hey, so schön, die sind nicht neidisch, sondern die freuen sich mit dem und die können da so richtig mit ihm feiern. So ein gutes Beispiel dafür, nicht neidisch zu sein, sondern sich mit zu freuen. Kain hat seinen Bruder erschlagen. Wie geht's weiter? Und der Herr sprach zu Kain, wo ist dein Bruder Abel? Und er sagte, ich weiß nicht. Bin ich meines Bruders Hüter? Gott fragt den Kain, wo der Abel ist. Weiß Gott nicht, wo der Abel ist, was passiert ist? Doch, natürlich. Gott weiß es, das kommt nachher ganz klar heraus. Aber warum fragt er dann den Kain? Ich meine, er fragt ihn, weil er ihm hier wieder eine Chance geben möchte. Nämlich die Chance zu bekennen, was er getan hat. Auch da ist es menschlich völlig verständlich, dass Kain das nicht tut. Aber er hätte sagen können, Gott, ich war so zornig auf den Abel und ich war so neidisch, ich habe ihn erschlagen. Bitte vergib mir. Wäre auch krass. Aber tatsächlich, ich glaube, darum ging es Gott, als er den Kain gefragt hat. Nur was macht der Kain? Kain lügt Gott glatt ins Gesicht. Und das ist diese nächste Sünde aus dem, dass er ermordet hat, kommt das nächste, dass er lügt. Und es ist dazu noch ein bisschen frech, weil da ist so ein bisschen ein Wortspiel drin, bin ich meines Bruders Hüter? Der Abel war der Schafhirte und er sagte so ein bisschen zu Gott, bin ich der Hirte vom Hirte, der Hüter vom Hirte? Er lügt Gott glatt ins Gesicht. Besser wäre es gewesen, er hätte seine Sünde bekannt. Und wir heute können das noch viel klarer sehen, seitdem, dass Jesus da war, dass wir Sünde bekennen dürfen und Vergebung empfangen dürfen. Und deswegen möchte ich uns auch das sagen, bekenne Sünde, anstatt sie zu vertuschen. Weil das ist diese gute Nachricht, dass egal wie schlimm es ist, selbst das, was der Kain hier getan hat, egal wie schlimm es ist, dass Gott Sünde vergibt, wenn wir sie bekennen. Und manchmal tut es gut, Sünde auch von einem anderen zu bekennen und von ihm die Vergebung zugesprochen zu bekommen. Ich möchte euch auch ermutigen, auch das zu tun. Es ist eine gute Sache, wenn wir das tun. Also Kain hat gelogen. Was sagt Gott? Und er sprach, was hast du getan? Horch! Das Blut deines Bruders schreit zu mir vom Ackerboden her. Und nun verflucht seist du von dem Ackerboden hinweg, der seinen Mund aufgerissen hat, das Blut deines Bruders von deiner Hand zu empfangen. Wenn du den Ackerboden bebaust, soll er dir nicht länger seine Kraft geben. Unstet und flüchtig sollst du sein auf der Erde. Die Stimme des Blutes, sagt Gott, die schreit zu mir. Das fasst es gut so in das hebräische Denken und so in die hebräische Sprache hinein, dass dem Blut eine Stimme gegeben wird. Aber ich glaube, auch wir können das gut verstehen, wie Gott das meint. Und ich dachte, das finde ich ermutigend. Die Stimme des Blutes schreit zu Gott. Das bedeutet doch auch, Gott ist dieses Unrecht nicht entgangen. Auch wenn der Abel, ich nehme mal an, irgendwo verscharrt unter der Erde liegt und es niemand irgendwie noch sehen kann, der Kain hat wahrscheinlich alles schön vertuscht, Gott hat es gesehen. Und Gott ist es nicht entgangen und Gott ist es auch nicht egal. Er leidet selber wahrscheinlich am meisten an diesem Unrecht. Und so ist es auch heute bei jedem, der zu Unrecht leidet. Viele Christen in anderen Ländern leiden. Viele von ihnen werden auch da umgebracht. Und man könnte meinen, niemand kriegt es mit. Einzelschicksale gehen völlig unter und niemand, vielleicht bei manchen niemand weiß davon. Aber einer weiß davon. Und das ist Gott. Und ihm ist es nicht egal. Und spätestens am Ende der Zeit wird er Gerechtigkeit schaffen. Aber auch jetzt, ich finde, es ist ermutigend, Gott entgeht es nicht und er leidet damit. Was wir aber auch sehen, ist, dass Gott den Kain verflucht. Und das ist richtig heftig, weil das gibt es an keiner anderen Stelle im ganzen Alten Testament oder in der ganzen Bibel, dass Gott einen Menschen verflucht. Das ist hier tatsächlich die einzige Stelle. Es gibt schon, dass Menschen verworfen werden und so, aber dass Gott einen Menschen verflucht, das ist tatsächlich nur hier. Bei Adam und Eva, bei dem Sündenfall, da wurde die Schlange verflucht und der Ackerboden wurde verflucht, aber nicht die Menschen an sich. Hier der Kain, Gott verflucht ihn. Und Kain erkennt das, wie heftig diese Strafe ist. Und damit möchte ich uns die letzten Verse lesen. Da sagte Kain zu dem Herrn, zu groß ist meine Strafe, als dass ich sie tragen könnte. Siehe, du hast mich heute von der Fläche des Ackerbodens vertrieben und vor deinem Angesicht muss ich mich verbergen und werde unstet und flüchtig sein auf der Erde. Und es wird geschehen, jeder, der mich findet, wird mich erschlagen. Der Herr aber sprach zu ihm, nicht so. Jeder, der Kain erschlägt, siebenfach soll er gerecht werden. Und der Herr machte an Kain ein Zeichen, damit ihn nicht jeder erschlüge, der ihn fände. So ging Kain weg vom Angesicht des Herrn und wohnte im Land Not östlich von Eden. Die Strafe ist nach wie vor hart. Der letzte Vers, Kain geht weg vom Angesicht des Herrn. Ich glaube, das ist dieser Fluch, dass er jetzt eben nicht mehr diese direkte Gemeinschaft mit Gott haben darf. Aber trotzdem, wir sehen auch die Gnade Gottes an der ganzen Sache. Nur zuerst mal noch, ich weiß nicht, wie es euch geht, der Kain, das ist ja irgendwie ein bisschen seltsam, am Ende von Vers 14 sagt er, es wird geschehen, jeder, der mich findet, wird mich erschlagen. Jeder, der mich findet, das hört sich so an, als ob da viele Menschen sind, aber wer ist denn eigentlich da? Also es gab Adam und Eva und dann gab es Kain und Abel gibt es nicht mehr, dann sind wir noch bei drei Leuten und einer davon ist der Kain. Hat er jetzt Angst vor seinen Eltern, vor Adam und Eva oder wie meint er das? Das hört sich ja eigentlich schon so an nach vielen Menschen. Ich bin mir auch nicht so hundertprozentig sicher, aber ich nehme an, er denkt an die zukünftigen Menschen. Denn zum einen, im nächsten Kapitel lesen wir, dass Adam und Eva nochmal einen Sohn bekommen haben, den Seth. Und dann heißt es da auch noch, und Adam zeugte Söhne und Töchter. Also da kamen noch viele andere dazu. Das hat man oft vielleicht gar nicht so im Kopf, aber da kamen noch viele andere Söhne und Töchter dazu. Und unter Umständen gab es auch schon zur Zeit von Kain noch andere Töchter. Die werden nicht extra genannt. Von den Söhnen wissen wir, dass Seth wurde erst geboren, eben nach dieser Sache mit Kain und Abel. Und die anderen Söhne dann kamen auch später. Aber vielleicht gab es immerhin schon mal Töchter. Und er wusste, die werden diese Geschwister miteinander, die werden auch wieder Kinder haben. So auch hier direkt der nächste Vers würde jetzt heißen, und Kain erkannte seine Frau und sie wurde schwanger. Also auch der Kain hat eine Frau genommen, da fragt man sich ja auch, naja, wer ist denn das eigentlich, die Frau von Kain? Es kann niemand anders sein als eine Schwester von ihm. Und sie haben Kinder bekommen und so die anderen Geschwister haben auch Kinder bekommen. Und so wurden das dann auch schnell viele. Und der Kain hat sich, das wäre ich schon so gedacht, das werden viele werden. Und die werden mitbekommen, was ich dem Abel angetan habe. Und wer weiß, was mir passieren wird. Und jetzt, obwohl Gott diesen Fluch ausgesprochen hat und das wirklich ein heftiges Gericht ist, da sagt er eben doch, nein, nein, so soll es nicht sein. Es soll nicht so eine Spirale des Mordens geben, es soll nicht so eine Spirale des Todes geben, sondern ich mache ein Zeichen an den Kain, das darf nicht passieren, dass er erschlagen wird. Und so wird selbst der Mörder geschützt und wir sehen die Gnade Gottes auch hier an dieser Stelle. Und ich glaube, man kann nur so sagen, typisch Gott, er, der dieses heftige Gericht ausspricht, im gleichen Kapitel, da schützt er diesen Mörder und hat diese großartige Gnade auch für den Kain. So ist Gott, er ist der gnädige Gott. Das waren jetzt so eine ganze Reihe unterschiedliche Punkte. Ich möchte sie uns noch mal so kurz ins Gedächtnis rufen und vielleicht könnt ihr euch fragen, was ist das eine, was heute für mich wichtig ist? Man kann sich nicht alles merken, aber wenn man so eine Sache, die man mitnimmt in den Alltag, dann ist es gut. Zuerst haben wir gesehen, gibt es Beste für Gott. Wir wollen das Beste für Gott geben und Gott will überhaupt nicht nur irgendwie so ein netter Zusatz sein, sondern er will an der ersten Stelle in unserem Leben stehen. Und dann haben wir gesehen, Gott sagt, herrsche über die Sünde. Das geschieht zum einen in dem, dass wir auf Gottes manchmal leise Stimme hören und umdenken und dann das Richtige tun. Und zum anderen im Blick auf den Neid, lasst uns nicht neidisch sein, sondern dem Neid begegnen, indem wir dem anderen etwas gönnen. Und dann, wo doch Sünde geschieht, und das wird immer der Fall sein, solange wir hier auf der Erde sind, da haben wir das große Vorrecht, Sünde zu bekennen und Vergebung in Anspruch zu nehmen. Wir brauchen Sünde nicht vertuschen, sondern dürfen es bekennen. Und wir haben auch das gesehen, Gott hört die Stimme des Blutes. Ihm entgeht das Unrecht nicht. Und ich meine, das ist eine große Ermutigung. Und schließlich haben wir gesehen, auch hier in diesem Kapitel, wo so vieles schief geht, da sehen wir auch die Gnade Gottes. Er ist unser guter Vater, der gnädige Gott. Nehmen wir uns noch so einen kurzen Moment der Stille, wo jeder für sich überlegen kann, was ist für mich wichtig. Und ich schließe es dann ab mit einem Gebet. Guter und großer Gott, wir danken dir, dass wir zu dir gehören dürfen. Wenn wir an Jesus glauben, dann sind wir deine Kinder. Und das ist so ein riesiges Vorrecht. Und deswegen wollen wir dir es auch sagen, du sollst an der ersten Stelle in unserem Leben stehen. Du sollst nicht nur irgendwo an fünfter, sechster Stelle vorkommen, sondern an der ersten Stelle. Und du sagst zum Kain und auch zu uns, dass wir über die Sünde herrschen sollen. Und da bitten wir dich drum, dass du selber uns dabei hilfst, dass wir deine Stimme hören, dass wir umdenken, das Richtige denken und dann auch das Richtige tun. Und da, wo wir in der Gefahr sind, neidisch zu sein, da hilfst du uns bitte, dass wir diesem Neid begegnen können, indem wir anderen etwas gönnen. Herr Jesus, danke, dass du derjenige bist, dem nichts entgeht. Auch jedes Unrecht, das auf der Welt geschieht, entgeht dir nicht. Und so wollen wir dich auch heute bitten um die Christen, die verfolgt werden, denen Unrecht geschieht. Und wir bitten dich sehr, dass du ihnen Standhaftigkeit gibst. Wir bitten aber auch darum, dass du die Situation änderst und dass das Unrecht ein Ende nimmt und sie bewahrt werden und in Freiheit leben dürfen. Ich bitte dich darum zu deiner Ehre. Amen.